Der Rest flottiert frei vor sich hin, ist auch ein schöner Titel für diese Folge.
Das ist wahr.
Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wie ihr vielleicht hört, sind wir diesmal wieder digital zusammengeschaltet. Wir wollten das eigentlich an einem Tisch machen, aber wir wurden wieder, ja, boykottiert.
Von diversen Viren ausgebremst,
ja. Die auf beiden Seiten im
Umfeld kursieren und die wir einander nicht schenken wollen.
Genau, wir haben nämlich schon genug.
Ja, genau.
Genau. Ich würde sagen, es passt ganz gut zum Thema.
Voll.
Ja, machen wir es aber nicht. Genau, ich habe tatsächlich das Thema mitgebracht und ich habe unverschämterweise unser Thema kurzfristig geswitcht, weil ich wieder etwas gelesen habe in diesen sozialen Netzwerken. Und auch hier wieder der Hinweis, es geht nicht um die Person, die das geschrieben hat oder so, sondern es geht einfach darum, es ging ums Arbeiten, um eine bestimmte Konstellation des Arbeitens, wo jemand gesagt hat, dass die Person sehr froh ist, dass man in dieser Konstellation arbeiten kann und so weiter. Auch wenn man selbstständig ist. Und dann hat wohl jemand darunter geschrieben den Satz, wie privilegiert kann man sein? Und die Person, die das betroffen hat, war verärgert über diesen Kommentar und hat ihrer Verärgerung auch Luft gemacht in diesen sozialen Netzwerken. Und ich habe das gelesen und dachte, eigentlich ist das schade. Warum reagieren wir eigentlich immer so angefasst, wenn uns jemand darauf anspricht, dass wir bestimmte Privilegien haben? So, und ja, wie privilegiert kann man sein, ist jetzt nicht die nette Form, das anzusprechen. Aber in meinen Augen ist es eher eine Selbstaussage der Person als die Aussage über jemand anderen. Mhm. Das zum einen. Und zum anderen, finde ich, ist es immer ein Moment, um innezuhalten und zu sagen, stimmt, also eigentlich bin ich total privilegiert. Die Wut kommt daher, dass hinter diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorwurf des Privilegs immer die Vermutung steht, man würde den Menschen absprechen, dass sie gearbeitet haben, ja, dass sie wirklich investiert haben, dass sie vielleicht auch Entscheidungen getroffen haben, die nicht einfach waren, um ein bestimmtes Privileg zu erhalten. Also Privileg klingt immer wie, ist in die Wiege gelegt.
Ja, dummerweise ist das auch so, also, dass die Begriffsvielfalt hier sehr, sehr groß ist und man es so verstehen kann oder so verstehen kann. Das ist Teil des Problems, glaube ich, dass man sowohl gute Ausdeutungen findet, die davon ausgehen, dass das Privileg ein Sonderrecht ist, das man erwerben kann, als auch solche, die sagen, das ist ein Sonderrecht, für das wir gar nichts können. Und daher kommt dieser Unmut dann auch, wenn man meint, es sei einem das eine unterstellt worden, es ist aber das andere Phänomen. Das verstehe ich schon, dass man sich dann getroffen fühlt oder nicht verstanden oder so. Also die Bandbreite ist riesig. Nicht nur diese Grundsatzunterscheidung, ob man dieses Sonderrecht versteht als etwas, das man erwerben kann oder als etwas, das man schon mitbringt, sondern auch die Bandbreite der Ausdeutungen von Privilegien. Also das Klassische ist über die Klassenzugehörigkeit, mhm, über Geschlechtlichkeit, über äußeres Erscheinungsbild, über alle möglichen funktionalen Unterscheidungen, die Gesellschaft so mit sich bringt, kann man den Privilegiendiskurs führen. Und das wird auch gemacht. Das ist relativ neu, nicht total neu. In der Pädagogik ist es zum Beispiel schon ein relativ altes Thema, weil Adorno spätestens in der Theorie der Halbbildung vom Schuldzusammenhang des Privilegs sprach. Mhm. Da können wir ja gerne noch mal drauf gucken.
Ganz definitiv.
Aber dass es so gesamtgesellschaftlich und in der Phänomenbreite angeschaut wird, das erleben wir in den letzten Jahren. Und das hat nach meiner Beobachtung auch in manchen Fällen einen gewissen Furor entwickelt, von dem Menschen sich dann angefasst fühlen. Zu Recht oder zu Unrecht. Also natürlich kann man das so lesen wie du, wenn man recht sicher seiner Sache ist und dann sehr deutlich abweisen kann, welche Zuschreibung zu einem passt und welche aber auch nicht. Dann ist man damit fein. Wenn man sich aber selber seiner Privilegien noch gar nicht so bewusst ist und das Gefühl hat, hier werde ich irgendwie mit der Nase ins Pipi geschubst vor fremder Leuts Augen, dann kann das sehr unangenehm sein und ist vielleicht nicht für jeden und jede ein Anlass, um zu sagen, oh, interessant, da gucke ich mal näher hin, sondern die meisten reagieren auch, weil es, jetzt kommt der nächste Punkt, oft mit Macht verknüpft ist, eigentlich immer, sehr empfindlich, weil man dahinter wähnt, dass einem eben solche entzogen werden soll.
Definitiv. Und ich kann das total nachvollziehen. Also es ist, ich kenne das aus einer Zeit, als noch nicht über Privileg gesprochen wurde, aber mir wurde sehr lange vorgehalten, du hast es ja auch leicht, du siehst ja gut aus. Und zwar zu einer Zeit, zu der ich das noch nicht selber wusste, also gut aussehen im Sinne gesellschaftskonform, ja, so, dass es gesellschaftlich annehmbar ist, nicht in meinen eigenen Maßstäben oder so. Weil ich natürlich dachte, jemand, der gut aussieht, sieht aus wie ein Topmodel. So.
Und da naja, war mir aber schon gemeint war eher so, du fällst in die Mitte der Normalverteilung und brauchst dich dann nicht zu beschweren.
Genau, das zum einen, ich brauche mich da nicht zu beschweren und zum anderen aber auch tatsächlich, ich muss nicht viel tun. Also ich muss jetzt nicht mit Make-up nachhelfen zum Beispiel, um etwas, das vermeintlich gesellschaftlich nicht anerkannt ist oder nicht in diese Gesellschaftskategorie Schönheit fällt, um da nachzuhelfen. So. Ja. Und ich habe mich aber ganz lange dagegen verwehrt, dass mir das vorgehalten wird, weil ich selber nicht so viel Wert darauf gelegt habe und nicht so viel Wert darauf legen wollte, weil ich Anerkennung wollte für das, was in meinem Kopf steckt und nicht für das, was außen vor ist. So. Und für mich klang das immer, also für mich war tatsächlich dieses vermeintliche Privileg oder gefühlt war das ein Hindernis, weil es oft ausreichte, gut auszusehen, mir das aber nicht reichte. So, als Frau.
Ja. Das Ding ist, wenn du das so subjektiv anlegen willst, ich will das aber nicht, dann ist das sehr ehrenwert oder sagt was über dich aus.
Es ich bin übrigens eine, nichts.
Die, wenn ich Make-up auflege, sehe ich definitiv schlechter aus als vorher. Das wird mir auch so gespiegelt. Aber davon mal abgesehen, ist es halt etwas, was so eine Gegenseitigkeitsnorm enthält. Du entscheidest eigentlich gar nicht selbst darüber, in welchem Punkt du dich als privilegiert empfinden möchtest oder hervorbringst, sondern das entscheiden ja leider die anderen, ne, mit dir. Also auch über die Normen dessen, was jetzt als gut und richtig zu gelten habe, verhandeln wir ja gesellschaftlich mehr oder minder direkt, meistens eher indirekt. Und wenn man da reinpasst, hat man schon Glück. Das stimmt ja. Ne, also man fällt dann an den Rändern dieser berühmten Normalverteilung nicht so raus oder nur in einigen wenigen Punkten und das sind nicht die schlimmsten Punkte, das habe ich auch schon mal gesagt, zu weiß zu sein ist irgendwie auch was, was abnorm ist, aber halt definitiv nicht schlimm. Das weicht ab, aber sozusagen mit Airquotes in die richtige Richtung, so dass man eher auf der Privilegienwelle weiterschwimmen kann. Aber wir entscheiden da eben nicht selber drüber. Und natürlich können wir da kritisch sein, sowohl den Zuschreibungen anderer gegenüber als auch unserem Selbstverhältnis gegenüber, dass wir uns fragen dürfen, wo bin ich denn tatsächlich privilegiert? Wo will ich das sein? Wo empfinde ich mich als privilegiert? Aber wie gesagt, die anderen entscheiden da ein gutes Stück immer mit.
Das fand ich total unverschämt auch.
Ja, also, und dass die anderen da mitsprechen.
Ist auch nee, das geht nicht. Das ist echt, so nicht in meiner Welt. Das ist fand ich total furchtbar. Und es hat einfach total lange gedauert, weil mein Selbstbild auch ein anderes war. Also weil ich das nicht als genauso empfunden habe. Ich hatte halt nicht empfunden, dass ich gut aussehen würde, sondern ja, ich hatte da, glaube ich, überhaupt gar kein richtiges Verhältnis zu.
Ich glaube, man kann es ja uncharmanter sagen. Man kann ja sagen, du siehst gängig aus, dann ist das nicht so schlimm. Dann sagt man, danke.
Das musst du mal machen. Da kann dir auch niemand mehr vorwerfen, das wäre ein unzulässiges Kompliment.
Nee, Kompliment. Ne? Nee. Das ist weit weg von Übergriffigkeit, wenn man sagt, so, nö, ist auch so in der Mitte der Normalverteilung, alles okay.
Wobei, du könntest sagen, ganz passabel. Ich meine, statt gängig, dann klingt schon wieder fast nett.
Ja, ich kenne auch Menschen, für die das problematisch ist, weil sie gerne abweichender wären, sowohl im Verhalten als auch im Aussehen. Es ist ja schon auch eine Weise, mittelmäßig zu sein, wenn man überall gut passt und gängig ist. Das will man vielleicht auch gar nicht. Und dabei ist das ein Riesenprivileg, überall durchschnittlich zu sein und so durch sämtliche Institutionen zu wandern, ohne dass man weiter auffällt.
Genau. Und das Schlimme finde ich an der Stelle halt, man hat nichts dafür getan. Also, ne, es ist so, klar, Wissen kann ich mir aneignen, so, ich kann fleißig lernen oder so. Das ist sowas, wo wir sagen, okay, mit Fleiß kommt man da weiter. Aber dass es dann eben nicht Fleiß gewesen sein soll, der ist bei mir auch nicht wahr.
Ja, das Fiese ist ja, dass mindestens die Soziologie drauf gucken würde und sagen würde, ja, schön, alles, was du dir da selber deinem Fleiß, deiner arbeitsamen Haltung und allem zuschreibst, mag sein. Das macht auch den Unterschied. In der Tat gewinnt man daraus Sonderrechte. Aber auch nicht erst seit Bourdieu, auch schon früher, hat die Soziologie auch den Blick darauf gewendet, auf welchem Boden das sozusagen wächst. Also auf welchem Boden wir diese Privilegien hervorbringen können. Und auch da muss man so ehrlich sein und sagen, manchen fällt es viel leichter, manchen fällt es ja sehr schwer, überhaupt in diesen Kategorien zu denken, weil das bei ihnen nicht vorkommt, weil niemand jemals gesagt hat, ja, erarbeitet ihr doch das und das, sondern weil es normal war, möglichst da zu bleiben, wo man halt so ist. Und das ist schon spannend. Letztlich ist das eine Aporie. Man kommt da ja nicht dahinter, ob man das jetzt selbst entschieden hat und individuell irgendwie in sich ein Ziel gesteckt hat und jemand geworden ist oder ob das sehr viel gemacht ist. Das ist diese Anlage-Umwelt-Diskussion, die wird man niemals zur Gänze aufklären können. Aber es lohnt zumindest, die Unterscheidung anzuschauen, glaube ich. Also sich zu fragen, ist das wirklich was, was ich frei hervorgebracht habe? Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Also auch in all dieser Freiheit sind Unfreiheiten.
Ja, das zum einen, und zum anderen muss man ja auch überlegen, in welcher Gesellschaft passt das? Also in welcher Gesellschaft ist es überhaupt erstrebenswert, sich viel Wissen anzueignen und da eben ein Privileg draus zu ziehen? Also von einem Privileg sozusagen ein höheres Privileg zu erlangen. Ne? Das ist ja das, was man oder was postuliert wird in dieser Gesellschaft ist, wenn man nur fleißig genug ist, dann kann man alles erreichen. Das ist ja schon sozusagen Gaslighting an der Stelle, weil es eben verschleiert, dass dahinter doch eine Menge Privileg steckt. Also zum Beispiel das Privileg, Zugriff auf höhere Bildung überhaupt erst zu haben, die Zeit zu haben, die emotionalen Ressourcen zu haben, weil man sonst keine anderen Probleme hat, ja, oder was auch immer noch dahinter steckt. Also und ich finde, man kann das so krass ausdefinieren auf so vielen Ebenen. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, oder wo ich glaube, dass viele Leute glauben, dass damit immer ein Vorwurf und damit, weil du gerade eben auch schon gesagt hast, Adorno sagt, da geht ja eine Schuld mit einher, immer diesen Vorwurf der Schuld auch hören. Also und ich glaube, dass dadurch ein großer Abwehrreflex entsteht, dass man sozusagen so eine Schuldhaftigkeit, weil ich kann ja auch nichts dafür, dass jemand anderen diesen äußeren Merkmalen nicht entspricht. Das habe ich mir ja nicht für die andere Person gewünscht oder so, ne? Ich kann natürlich sehr wohl dafür sorgen, dass sie nicht zum Entscheidungskriterium werden an den Stellen, wo ich dann eben in Positionen bin, wo ich diese Macht habe, das zu tun. Aber auch da, ich kann das, glaube ich, so, ich kann so reflektiert sein, wie ich will. Ich werde bestimmte gelernte Bilder von Passung in der Gesellschaft, werde ich nicht so schnell loswerden.
Ja, und einen Schritt weiter noch, dummerweise. Der Schuldzusammenhang des Privilegs bedeutet nicht nur all das, dass du so reflektiert sein kannst, wie du willst und dem nicht entkommst, wie du gerade gesagt hast, sondern dass sogar, und das ist wirklich beunruhigend, all dein Bemühen um weitere Reflektiertheit weiter Privilegien hervorbringt. Das ist eigentlich der Schuldzusammenhang des Privilegs, dass du ja je gebildeter und je reflektierter du bist, nochmal neu und differenziert Positionen im sozialen Raum beziehen kannst und dich abgrenzen kannst von anderen, die das nicht tun. Jetzt ist für mich immer so die Frage, was machen wir jetzt damit? Also es ist eine sehr plumpe Frage. Aber wenn man erkannt hat, okay, die Reflexion erster Ordnung, also mir bewusst werden über die Privilegien, erzeugt sozusagen ein Privileg zweiter Ordnung, nämlich, dass ich mich immer weiter abgrenzen kann. Was heißt das jetzt? Muss ich auf erster und zweiter Ordnung am Abbau dieser Privilegien für mich arbeiten? Oder muss ich daran arbeiten, dass anderen die gleichen Privilegien zukommen können, zumindest potenziell? Reicht es, mir das bewusst zu halten und mich politisch zu engagieren? Oder muss ich quasi aussteigen? Und das geht dann halt leider nicht, ne, weil die Kritik am Privileg ja immer weiter zum Privileg wird.
Und das ist wirklich ein fieser Zirkelbezug, so. Ja. Also das ist so, du kommst da nicht raus, du kannst einfach nur aufhören.
Es wird auch immer schlimmer.
entweder gehst du auf die einsame Insel und auch das würden manche Menschen als privilegiert bezeichnen, dass man das überhaupt kann. Ja, ja,
da habe ich mich drüber aufgeregt, über Menschen, die vom Hausboot aus in der Corona-Zeit gesagt haben, ja, ach, ist ja so einsam. Ich dachte, ja, genau. Du steckst dich nicht an. Also
erstens, dein Problem möchte ich haben und zweitens, ich schicke dir mal eine Horde Kinder.
Ja, das Problem will ich nicht haben, erst recht nicht auf dem Schiff. Aber dass dieser Zusammenhang gar nicht durchdrungen wird, wenn man nicht von der ersten Ebene auf die zweite Ebene wechselt. Das ist schon was, was einen ärgern kann einerseits. Und andererseits muss man dann sagen, ja gut, wer bin ich, das einzufordern? Nur weil ich, wie gesagt, in der doppelt privilegierten Position bin, da auch noch mal einen draufzusetzen und meine Kritik am Privileg zum weiteren Privileg werden zu lassen. Das bildet sich total schön ab, finde ich, am Beispiel Konsumkritik. Wenn das jetzt einigen zu abgehoben ist mit der Kritik an der Konsumkritik, sieht man das sehr schön, finde ich. Also wie, da dürfen wir uns jetzt auch an die eigene Nase packen, wir zwei. Du mehr als ich, du bist da nämlich besser drin als ich.
Was, worin bin ich besser?
Im Konsumverzicht zum Beispiel. Nein. Also wenn wir, ja doch.
Wie das denn?
Ich mache dir da ja jetzt nur einen Strick draus, freu dich doch.
Okay, strick mich.
Na, es ist ja so, dass es häufig so ein ganz intellektuelles Privileg ist, zu verzichten auf bestimmte Weisen von Konsum und minimalistisch zu sein in bestimmten Bezügen und in anderen nicht. Also die Designervase da stehen zu haben und ein gut gefülltes Bücherregal ist irgendwie okay und zählt noch als minimalistisch. Aber besonders viele Klamotten zu haben oder weiß ich nicht, was man so haben kann, Luxushandtaschen oder Autos, keine Ahnung, das Schuhe? Gilt dann als plebejisch. Schuhe, ja, meinetwegen Schuhe, mir egal. Aber das kann man dann so randständig behandeln, das ist irgendwie nicht intellektuell und nicht gut. Ja. Und wir gucken gar nicht drauf, wie wir uns durch die Weisen unseres Konsums hervorbringen als Privilegierte. Wir meinen, dass wir verzichten und damit irgendwie einen Unterschied machen. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Wahrscheinlich ist das nur eine weise Position zu beziehen im sozialen Raum.
Du meinst, das bewirkt alles gar nichts? Dass, wenn man sozusagen verzichtet auf
Das will ich nicht sagen, weil ich finde, dass das so ein K.O.-Argument ist. Dass ich auch oft höre, so, das bringt ja nichts, nur wenn du jetzt da vegan lebst oder so. Das mag sein. Das weiß ich nicht, ob das was bringt oder nicht oder ob ich an anderer Stelle mich in Schuldzusammenhänge verstricke, die ich gar nicht übersehe. Darüber will ich nicht entscheiden. Ich finde nur, dass das Argument nicht gerechtfertigt ist, eben weil es so unübersehbar ist. Das ist nicht mein Punkt, aber wir sollten offen sein für die Überlegung, dass auch dies nur unsere Position stärkt und möglicherweise nicht sehr einladend ist für andere. Ich habe da letztens drüber diskutiert, wie einladend ist das mit einem asketisch lebende Menschen zusammen zu sein, geht so, ne? Du sendest ja dauernd nur die Botschaft, brauche ich alles nicht, gib mir ein Glas Wasser, alles gut. So, das ist nicht schön für andere.
Nee, eben, genau, weil nämlich andere dann eben auch immer wieder diese Schuld hören,
ja,
ne?
Klar.
So, ich kann das und du kannst das.
Also du bist so needy.
Du bist so schwach, du bist so needy, genau. Du bist so anfällig für diese ganze Werbung, du bist so angepasst und so, also du hast nicht, also ne, du kannst nicht irgendwie widerstehen und auch außen stehen, weil das macht dich ja zu jemandem, der außen steht und gleichzeitig ziehen wir daraus aber ja auch ein Privileg, dass wir eben Unabhängigkeiten herstellen. Also das finde ich schon spannend an der Stelle, also dass im Privileg der Vorwurf auch immer schon mitschwingt und das hatte ich tatsächlich da auch, denn ich glaube, wenn jemand sagt, wie privilegiert kann man sein, verspürt die andere Person auch einen gewissen Neid, aber auch einen gewissen Druck. Also es kann ja auch einfach sein, dass diese ganzen Zusammenhänge und diese, ne, wenn andere sozusagen nach außen bringen, wir haben uns das und das geschaffen, das und das funktioniert total super und wir können jetzt diese Privilegien dadurch genießen, dass die andere Person in der Situation, in der sie ist, schon weiß, dass sie diese Privilegien nicht erreichen wird. Im Zweifel, ne, also je nachdem, wie man da arbeitet. Und dass das wiederum so einen gewissen Druck aufbaut, weil man würde ja schon, also man hätte das vielleicht auch einfach gerne, nicht, weil man es der anderen Person missgönnt, aber weil es einfach so frustrierend ist, zu wissen, dass das eine Ausnahme ist, dass das nicht die Regel ist und dass es auch schwer ist, das zur Regel zu machen, zum Beispiel.
Ja, verstehe.
Weil eine bestimmte Konstellation vorherrscht, die das Ganze erst möglich macht, die zum Teil auch einfach damit zu tun hat, dass man großes Glück hat, die richtigen Menschen zu kennen. Ne? Also auch das können wir uns ja oft gar nicht aussuchen. Und manchmal kommen Menschen zusammen, die verstehen sich super. Also ich bin ja immer, also insgeheim, ich gebe das gerne zu, bin ich immer so neidisch auf Menschen, die so eine Clique um sich haben, weißt du, wo so einer dem anderen die ganze Zeit hilft, die sich ständig austauschen, die sich wie so eine erweiterte Familie wahrnehmen und sehr viel miteinander machen und unternehmen und Spaß haben und Freude und so. Da stehe ich ja dann immer und denke mir so, ja, hätte ich gerne auch, aber Ich wäre auch in einer Form eingebunden und abhängig, die, von der ich schon weiß, dass ich persönlich das nicht gut kann.
So. Ja.
Weißt du?
Ja, ich fühle mich so ein bisschen ertappt, weil ich das Beste beider Welten lebe. Ich habe sehr geduldige Menschen, die das okay finden, wenn ich mich 4 Jahre nicht melde. Und trotzdem unterstützend sind, wenn ich nach 4 Jahren irgendwie so ein leises Signal von Mimi sende.
Ja, aber dann weiß man auch schon, dass es wirklich sehr dringend ist.
Ja, genau. Und dann tun sie das aber auch. Das ist ja ultra privilegiert. Ich habe nicht diese Verbindlichkeit, dass ich dauernd auf einen Kaffee vorbeischauen muss oder diese Gegenseitigkeitsnorm füttern muss sozusagen, sondern die ist sozusagen einmal geschlossen, relativ unverbrüchlich. Wenn ich Nähe zulasse, was ich selten genug tue, dann ist die gewissermaßen unverbrüchlich, wenn die andere Person das annehmen möchte. Dann bin ich da sehr loyal und meistens wird mir dann auch so begegnet. Also ich kenne auch diese dramatischen Trennungen, nach denen alles ganz schrecklich ist, nur sehr eingeschränkt. Normalerweise bleiben Menschen auf die eine oder andere Weise
wenn du es
irgendwie
möchtest.
Da. Ja, gemein, ne? Aber ja. Ja. Und ich bleib auch bei denen, wenn die das möchten. Also ich bin auch schwer abzuwimmeln. Wirst du schon noch merken. Wenn wir hier mit dem Podcasten mal aufhören, werde ich mich trotzdem noch bei dir melden, alle 4 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, alle 4 Jahre dann.
Nee, aber also ich glaube, es gibt ja auch Weisen, das auf das eigene Selbst abzustimmen, wenn denn Akzeptanz dafür da ist, dass es vielleicht ein bisschen abseits der Norm stattfindet. Aber ich knapp's noch ein bisschen an dem, was du eingangs deines Statements jetzt gesagt hast, an den Sonderrechten. Weil in der Tat ist es ja so, dass wir Privilegien als Sonderrechte verstehen. Und dann hängt logischerweise dran, dass ich das Gefühl habe, das ist etwas Besonderes, etwas, was nicht normal ist oder was darüber hinaus ist, so einen Bonuscharakter hat. Und dann will man das haben, schon weil es seltener ist. Ich habe aber den Verdacht, dass wir uns zumindest in vielen Bubbles, in denen wir uns so bewegen, jeweils sehr eigene Sonderrechte zugestehen, die nur anders sind als die Sonderrechte der anderen. Also dass es diese Normalrechte kaum noch gibt. Juristisch ja, aber gesellschaftlich verhandelt eher weniger. Also es funktioniert halt alles nach sehr eigenen Regeln und die der anderen Community sind nicht wie meine. Ich empfinde die aber auch als Sonderrechte. Und daher kommt, glaube ich, auch Neid und Missgunst, dass the grass is always greener on the other side. Dass man denkt, die anderen leben aber nach anderen Regeln und Gesetzen und vielleicht wäre das ja auch mal ganz geil, weil das ist ja auch das, was du schilderst. Ne? Andere haben eine Clique und sind ständig Unterstützung. Und die finden aber garantiert, wenn sie dich angucken, zum Teil auch, oh Mann, die macht so voll ihr eigenes Ding, macht sich nicht abhängig, muss nicht ständig.
Die sitzt den ganzen Tag hinter ihrem Schreibtisch und guckt ins Internet. Ist das toll?
Das ist denkt auch keiner. Wenn du so 4 Kinder hast, die um dich rumlärmen, denkst okay. du das okay. schon?
Ja, doch.
Also, ja. Dann denkst du, boah, ey, ich hätte auch mal gerne meine Ruhe und würde gerne mal bis nachts arbeiten. Ich habe auch so ganz komische Neidkomplexe. Ich neide Menschen Dinge, die sie wahnsinnig gern hergeben würden. Aber das, naja.
Dann nehmen sie doch.
Ja, können sie nicht hergeben. Hängt an ihnen dran.
Also ich meine, das ist jetzt blöd mit diesem Privileg, ne? Man kann es nicht hergeben.
Nee, nicht so richtig. Also das war ja meine Frage, was macht man jetzt? Baut man das jetzt ab? Man wird es ja eh nicht los. Wie soll ich denn jetzt, ne, so ein Privilegien-Shift? Komm, wir tauschen mal. Funktioniert ja nicht, Leben tauschen. Also auf RTL 2 vielleicht Frauentausch oder so. Gibt das noch? Das
ich weiß schlimm. Es, ich weiß es nicht, möchte auch gar nicht darüber nachdenken, ob es das
aber
noch gibt.
Ja, also dieses Format, das damit spielt, man könne ein Leben tauschen, das knappst ja an allen Ecken und Enden, ist das ja verkehrt. Das funktioniert halt nicht. Und dann müsste ich auch eine andere Person sein, die Privilegien, die sie dann erfährt, auch anders lebt und anders nutzt. Und das kann ich auch nicht, weil ich nur den Habitus habe, den ich halt mal habe. Und damit gehe ich durch die Welt und bin auch gewissermaßen eingeschränkt in dem, was ich so nutzen kann.
Ich habe mich halt gefragt, ob Privilegien absolut sind oder relativ, also relativ zu den Räumen, in denen ich mich bewege. Also ich kann ja einer anderen Person gegenüber sehr privilegiert sein und trotzdem kann es sein, dass diese andere Person in bestimmten anderen Bezügen mir gegenüber Privilegien hat. Also zum Beispiel sehr liebende, fürsorgliche, unterstützende Eltern, die einem, ne, also auch wenn man dann zum Beispiel in anderen Bereichen weniger privilegiert ist, die aber das zum Beispiel möglich machen, dass man so eine gesunde Basis Basis hat, dass man sein Leben lang zum Beispiel auf diese Unterstützung sich verlassen kann, ja, oder diese feste Bindung hat, die ja auch sehr viel Halt gibt und einen auch wachsen lässt, ne? Wobei Wachstum natürlich auch ohne das möglich ist, ja. Also wir können
aber
ja
sehr viel schwieriger. Das stimmt schon. Also das hat die Resilienzforschung ja ziemlich deutlich herausgestellt, und zwar nicht nur Resilienz am Individuum, sondern vor allen Dingen Resilienz im Sozialen, dass wir, wenn wir da eine Basis haben, ziemlich gut dran sind. Auch wenn die Krisen uns beuteln, werden wir wahrscheinlich nicht auf so ein grundstürzendes Niveau runterfallen, wie wenn wir das nicht hätten. Ich glaube, dass so Recht hast und Privilegien maßgeblich relativ sind. Aber manche sind schon von erschreckender Hartnäckigkeit. Also
ja,
muss man ja sagen, als Feministin, also es ist von erschreckender Hartnäckigkeit, dass man als Frau so ein bisschen schlechter dran ist als Mann. Und dass man mit der und der Hautfarbe schlechter dran ist als mit einer anderen. Das ist schon von sehr großer Hartnäckigkeit. Dabei ist es ja bis zu einem gewissen Grad sehr zufällig. Also die Zuschreibungen, die damit einhergehen, sind nun mal nicht natürlich, Gott gewollt, von irgendeiner Norm her begründet, sondern im Wesentlichen historisch gewachsen, hätten auch anders historisch wachsen können. Natürlich gibt es Unterschiede, die will ich gar nicht leugnen, aber ich glaube, eigentlich sind Menschen dermaßen kulturausdeutende Wesen, dass Kultur ja auf ihre Definition zurückschlagen kann. Wir könnten auch anders sein. Wir leben ja ständig im Konjunktiv, nehmen das aber nicht wahr. Also, dass es auch anders sein könnte, ja, meistens tun wir so, als wäre das, was ist, eben das, was ist, und wir müssten mit dem möglichst gut klarkommen, weil das andere auch wahnsinnig anstrengend ist. Ich schaffe das nicht, jeden Tag im Konjunktiv zu leben. Ich versuche das, das eröffnet auch Spielräume. Komm, wir stellen uns vor, es wäre alles ganz anders. Aber ja.
Mit Kindern machst du es ja ständig.
Ja, ja, die machen ja nichts anderes.
Also ja.
Das Leben ist ein einziges Rollenspiel. Aber ja, also ich glaube, man kommt schwer durch den Alltag, wenn man das durchzieht, wenn du wirklich einfach nur dein Fortkommen willst und irgendwie deinen Verdienst dran schaffen und zu essen. Dann funktioniert es schlecht, wenn ich es ständig konjunktivisch befrage.
Das stimmt, aber es ist halt, also ich frage mich tatsächlich oft, ob das so sein muss, ob alles, was ich tue, so sein muss, weil eigentlich hätte ich die Freiheit und auch das Privileg, mich jederzeit anders zu entscheiden und was komplett anderes zu machen. So. Also, ich könnte tatsächlich theoretisch, in der Theorie, ja, nur die Möglichkeiten betrachtend, sagen, ich lasse von heute auf morgen das sein, was ich mache. Ich gehe in ein anderes Land, ne, also mit einem deutschen Pass kannst du ja hin, wo du willst, erstmal für eine Zeit lang, ne. Klar muss man ein Visum beantragen oder so, aber du kannst dich relativ frei bewegen, so, und mal was ausprobieren und überlegen, wo willst du eigentlich sein. Und könnte dann sagen, okay, dann versuche ich mal ein Leben von diesem Ort oder von irgendeinem anderen. Was ja auch viele Menschen machen, indem sie versuchen, Work and Travel zum Beispiel miteinander zu kombinieren und so. Also es gibt schon ein Bewusstsein dafür, dass mir diese Möglichkeiten offen stehen. Und dann trotz allem das weiterzumachen, was man macht, obwohl man theoretisch einfach alle Möglichkeiten hat und sich darüber bewusst ist, ist manchmal sehr frustrierend. Also dieses Privileg, das zu überreißen, ist jetzt nicht unbedingt ein Glückseligmacher.
Weil das dann so anstrengend wird, meinst du?
Ja, weil es sehr viel Frustpotenzial in sich birgt, dass man diese Freiheiten eben nicht nutzt entsprechend, sondern einfach trotzdem das
weitermacht.
Nur
dieses eine kleine Leben führt und nicht 12 andere Leben auch noch. Das frustriert mich auch oft. Aber ich...
Ja, auch das, ne, ist natürlich ein totales Privileg. Na, mir ist das schon bewusst. Aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, es macht mich total glücklich und jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das, sondern ich denke dann immer so, ah, nee, das geht alles nicht.
Ja, aber das fordert ja auch keiner von dir. Also in diesem Privilegienkritikstreit geht's ja nicht darum, von dir zu fordern, du mögest dann jetzt die Fresse halten und glücklich sein, weil du deine Privilegien nun mal hast. Also das ist oft Subtext, das finde ich aber dann auch deutlich unter Niveau.
Ich finde gut, dass du was sagst, über das ich eigentlich lachen muss, wenn ich
ein Spiel
nehme und fast gerade ins Mikrofon gespuckt hätte.
Wir wären in der privilegierten Situation, dir ein neues Mikro kaufen zu können.
Ja, ganz toll. Dank unserer zahlreichen Spenderinnen und Spender, aber wir wollen es auch nicht verschwenden.
Nein, verspenden. Tun wir ja auch so nicht. Ja. Also, das ist ja der Punkt, ne, wenn du angegriffen wirst im Sinne von, ja, dann sei doch auch glücklich, du bist da schön genug und alt genug und selbstständig genug. So, jetzt hast du auch glücklich zu sein. Also, dass das so
ja,
nicht...
Aber das passiert ja,
ja. Ja, aber ich glaube, ja, das kann man aber relativ weit von sich weisen, oder? So, ich habe ein Recht auf meine depressive Verstimmung, auch wenn meine Bedingungen sehr gut sind.
Aber ich glaube schon, dass darin auch dieses Potenzial steckt für großes Unverständnis.
Ja, das
stimmt. Also zu sagen, ne, also jemand, der eine Depression hat, der irgendwie...
Dir geht's doch gut!
Ja, aber das ist so. Und das wissen auch Menschen mit Depressionen wissen das übrigens, ja.
Ja, na also, klar. Ja, ich weiß.
Die wissen das und wenn man ihnen das vorhält und sagt, ich weiß nicht, was du hast, dir geht es doch gut, dann ist das schon etwas, das meinte ich mit. Also Privilegien erzeugen eben auch Druck auf andere, eben aber auch bei einem selber in dem Moment, wo man sich darüber bewusst ist, aber auch eben nichts daran ändern kann. Also, ne, indem man weiß, ich könnte alle meine Privilegien abgeben, es würde nichts ändern, ich könnte noch mehr Privilegien haben und mir würde es immer noch schlecht gehen. Also das ist da, und das ist, glaube ich, vielleicht auch das Perfide daran, dass es nicht unbedingt einen Zusammenhang gibt deswegen. Und das habe ich nämlich auch überlegt, ne? Also wenn jemand sagt, ja, ich habe aber auch hart gearbeitet, um mir diese Privilegien zu ermöglichen, das stimmt, diese harte Arbeit steckt darin. Und wir sind, also ich auch, ne? Also ich habe mir bestimmte Privilegien total hart erarbeitet. Natürlich hatte ich Grundvoraussetzungen, die auch schon relativ gut und günstig waren, um überhaupt dahin zu kommen. Also, ne, wir haben nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen. Aber ich habe mir diese Privilegien ja nicht erarbeitet, weil ich denke, naja, ist egal, ob ich die habe oder nicht, sondern weil sie einen bestimmten Reiz ausüben, weil sie mir Dinge eben ermöglichen, die ich vorher nicht machen konnte und so. Und das Versprechen ist, erarbeite dir immer mehr Privilegien und du wirst immer glücklicher. Und das stimmt aber gar nicht. Es sind nicht unbedingt die Privilegien, die uns glücklich machen oder gesund. Oder wir können dann einfach zum Beispiel mehr Geld ausgeben für Gesundheit. Aber das heißt nicht, dass wir grundsätzlich gesund sind, weil wir mehr Privilegien haben.
Ja, da sind eben zwei Diskurse miteinander verquickt, die vielleicht nicht unbedingt zusammengehören, nämlich diese Privilegiendiskussion und die Leistungsgesellschaft. Also, dass ich mir was leisten kann, was erarbeiten kann, dann auf Basis eines erarbeiteten Privilegs einen vermeintlich besseren Standard habe. Das ist ja auch sehr horizontal gedacht, so im Aufstieg und Abstieg. Und wenn du 17 Privilegienzertifikate hast, ist das besser als 16 zu haben oder so. Also, ja, diese Linearität ist was wir zunehmend als sehr bröckelig erleben, finde ich. Das funktioniert so nicht. Glück ist nicht linear. Ich finde es immer im Umkehrschluss zynisch, wenn man dann sagt, ach, guck mal, die einfachen Leute mit ohne Privilegien, die sind da so glücklich.
Oder die sind ja also, auch glücklich.
Ja.
Guck mal, die sind trotz allem sind die alle auch glücklich.
Ja, ja. Oder in anderen Kulturen ist man ja, das ist gewissermaßen zynisch, weil von welchem Standpunkt aus sage ich das und wessen Glück beurteile ich da bitte? Also das kann ich ganz sicher nicht. Aber es gibt wohl andere Einstellungen zu Leistung und Sonderrecht, die offensichtlich zumindest auch einen anderen Habitus generieren können. Ob das zwingend kausal so ist, ist mal dahingestellt. Aber es gibt ja auch andere Weisen aufs Leben zu gucken, als so eine leistungsorientierte, die immer noch ein Privilegienzertifikat mehr will. Es gibt ja auch Weisen zu sagen, okay, ich gucke mir an, welche drei Dinge mir wirklich wahnsinnig wichtig sind, die versuche ich zu verwirklichen und der Rest, oh ja, kommt oder kommt nicht. Und das funktioniert schon auch. Also ich würde mir nicht rausnehmen zu sagen, dass das bessere Leben oder das schlechtere oder das reflektiertere oder das wildere oder das freiere. Ich mit diesen Zuschreibungen komme ich nicht so gut klar. Aber dass es andere Weisen gibt, ein menschliches Leben zu führen, finde ich sehr beruhigend. Und wenn ich das höre, wenn jemand sagt, wie privilegiert kann man sein? Wenn das nur heißt, pass mal auf, man kann auch anders leben. Und anders zu leben hat andere Implikationen. Denk doch mal drüber nach. Dann ist das ja ein Denkangebot, das mich nicht unbedingt angreift.
Ja, also ich fürchte, so war es nicht gemeint, aber
Nee, natürlich nicht,
es
war
ist dann,
fies
genau,
gemeint, schon klar.
also variieren, ne? Also zu versuchen zu
Ja,
gucken, was kann
genau.
ich davon annehmen
Ja,
und
genau.
was, ne, muss ich auch bei der anderen Person lassen.
Ich mag das sprachlich auch nicht. Wie privilegiert kann man sein, bitte? Hallo? Es gibt so Weisen zu sprechen oder zu schreiben, die ich nicht so gut ertrage. Da kann ich
Ja,
dann
aber
schlecht drauf.
also ich sehe da vor allen Dingen den Frust bei der anderen Person und habe dann irgendwie, und ich meine auch das, ne, also Mitgefühl kann ja auch eine hierarchische Komponente haben und
Ja.
das ist, da frage ich mich auch, ist das cool, dass das dann bei mir so ist, so, das tut mir leid, dass du so frustriert bist oder dass es dir vielleicht nicht möglich ist. Ja, ich meine das definitiv nicht so, aber ich weiß schon, dass das auch so ankommen kann und dass das
Ja.
natürlich auch irgendwie blöd ist. Was ich bei dieser Ausdefinierung von Privilegien, was ja eingangs auch gesagt, man kann das in so vielen verschiedenen
Ja.
Bezügen ausdefinieren und so. Ich finde, was da mitkommt, ist immer eine krasse Hierarchisierung und die finde ich zum Teil insofern schwierig, dass es dann, ne, also dass dann sozusagen ein Abgleich der Privilegienzertifikate ankommt, ne? Also wie viel Privileg ist denn ein sicheres Elternhaus zu haben und wie viel Privileg
Ja,
ist auf der
klar.
anderen Seite sehr viel Geld zu haben, zum
So
Beispiel, ja?
Privilegienquartett, der
Ja, ja.
Supertrumpf ist, von allem viel zu
Ja,
haben.
aber ich habe das und du hast das, aber ich habe
Ja,
das und so.
genau.
Und dann kommen wir wieder in so eine Sache, die in der Leistungsgesellschaft ja auch total gängig ist, dieses Vergleichen. Und
Ja.
ich finde dieses krasse Vergleichen, das da mit drin steckt, das finde ich total ungesund. Also,
Da bist du
beziehungsweise.
ja Rousseauianerin, guck mal da. Der sagt, das ist der Anfang vom Übel der Menschheit. Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt. Alles entartet unter der Hand des
Wer,
Menschen.
wer, wer?
Rousseau,
Nee, ich meine, wer Schöpfer? Was?
ja, naja, Schöpferin meinetwegen, irgendwas, was dich geschaffen hat. Nein, aber ihm geht es darum zu sagen, dass der Anfang von allem Übel, der Vergleich, dass wir anfangen zu schielen, was die andere Person hat und ich nicht, während wir vorher noch total zufrieden waren mit dem, was halt da war. So. Und da ist schon auch was dran. Vergesellschaftung ist ein sehr anstrengender Prozess. Aber jetzt dann so eine quasi Natürlichkeit einzufordern, in der wir auf Vergesellschaftung verzichten, finde ich auch schwierig. Nicht nur nicht denkbar, realiter, sondern auch eine komische Aussage über den Menschen, dass er irgendwie alleine und im Urzustand am besten dran wäre. Das darf man auch anders sehen. Aber was du meinst, ist ja, ne, dieser große Blumenstrauß verschiedener Privilegien und dann muss ich auch noch Wertungen mit reinziehen. Das ist so viel wert, das ist so viel wert. Damit ist, glaube ich, wirklich nichts Gutes getan, wenn man damit anfängt. Den großen Blumenstrauß anzugucken, finde ich gut, weil einen das, wie soll man sagen, phänomensensibler macht. Es wurde dann häufig lächerlich gemacht, so also im Zuge der White Privilege-Diskussion. Peggy McIntosh hat da schon früh was vorgelegt und
Was
da
heißt früh?
stehen 30 Jahre, 40 Jahre, so. Und da stehen halt Sachen drin, die nebeneinander stehen. Also es ist mein weißes Privileg, dass ich die Zeitung aufschlage und viele Menschen mit ähnlicher Hautfarbe sehe. Es ist aber genauso ja ein Privileg, dass ich kein Problem habe, einen Job zu kriegen aufgrund meiner Hautfarbe. Und das scheint sehr unterschiedlich zu sein in den Wertungen. Aber ich finde es gerade stark, wenn man daraus nicht das Argument macht, dann ist ja alles ein Privileg, was soll ich denn dann noch? Sondern wenn man sagt, da guck doch mal diese Bandbreite und wie man was als besonders hart erlebt, steht da nicht drin. Das ist kein Quartett, auf dem steht, und das ist das Allerbeste und das ist das Allerschlimmste, sondern Menschen empfinden das ganz unterschiedlich und das meiste davon empfinden wir noch nicht mal aktiv. Es fällt einem ja noch nicht mal auf. Das meiste davon ist total selbstverständlich. Deswegen ist es aber gerade nicht weniger wert, sondern gerade dieses sehr Selbstverständliche, das uns so in den Fluss des Lebens einsteigen lässt und wir schippern so dahin, das ist vielleicht das, was am meisten trägt. Gar nicht das, wo ich sagen kann, ui, da war ich aber privilegiert, da habe ich aber eine tolle Position mit erreicht, sondern das, was mir garantiert, dass ich prima durch den Alltag komme.
Und ich hatte gerade noch so einen anderen Gedanken, dass Privileg auch sehr strukturell ist. Also ich meine, das steckt natürlich schon drin in
Ja.
Vergesellschaftung und so, aber dass dass das irgendwie so in gesellschaftlichen Strukturen so krass festgeschrieben ist, auch im Sinne von Institutionen zum Beispiel, ne? Also auch der Wohnungsmarkt, den würde ich jetzt mal als eine Art von Institution oder Bereich, was ja einfach sehr essentiell ist, ne? Wohnen ist ein Menschenrecht, das heißt, wir sind dabei in einer sehr essentiellen Geschichte. So, also das finde ich schon erstaunlich. Also zum einen, wie wenig Bewusstsein es dafür gibt, dass das so ist. Und an der Stelle muss ich sagen, man kann es ja auch nur verändern, wenn es ein Bewusstsein dafür gibt. Und solange wir das nicht haben, und ich glaube, das ist so die Verantwortung vielleicht. Ich würde nämlich nicht von Schuld des Privilegs sprechen, sehr wohl aber zum Beispiel von einer Verantwortung, die damit einhergeht. Die muss ich aber wahrnehmen. Also erstmal muss ich überhaupt wahrnehmen, dass ich eine habe, und dann muss ich diese Verantwortung als solche wahrnehmen, nämlich in dem Fall zu gucken, okay, wie kann ich damit umgehen? Also was kann ich in meiner Position machen? Wie kann ich Teil sein und Teilhabe ermöglichen aus dieser Position heraus, damit eben diese Differenzen, die dadurch entstehen, zumindest abgebaut werden? Also wir werden unser Privileg nicht los, aber wir können ja schon aktiv daran arbeiten, dass die Rolle, die das Privileg spielt, kleiner wird.
Oder dass andere zumindest ähnliche Rollen spielen können, weil wir die Privilegien vielleicht ein bisschen verflüssigen. Ich bin sehr dafür, diesen Schuldbegriff auf den Prüfstand zu stellen und eventuell zu ergänzen. Um den Begriff der Verantwortung ganz aufgeben würde ich ihn nicht wollen, weil Adorno damit ja auf was hinweist, dass wir, also gerade die Theorie der Halbbildung verdankt sich den Erkenntnissen der Shoah und ja, auch den Beobachtungen, dass das Bildungsbürgertum recht fleißig mitgetan hat am Faschismus,
ja,
aus Gründen. Und da ist Schuld schon die richtige Zuweisung, würde ich sagen. Da dürfen wir also auch hingucken, wie viel davon in uns übrig ist. Aber das jetzt nochmal neu zu lesen und zu sagen, dann geht's um so Verantwortungsdiskurse und wir können am Abbau der eigenen Privilegien hart arbeiten, werden wir nicht schaffen, aber wir können zumindest ein reflexives Verhältnis zu unseren Verhältnissen treten. Und das ist ja recht eigentlich Bildung, dass man ins Verhältnis zu seinen Verhältnissen tritt, nicht so sehr, dass man sich noch mehr Wissen aneignet über irgendwas. Dann ist da, glaube ich, schon viel gewonnen. Ja, weil jetzt.
Das macht wirklich einsam.
Ja, total. Also, dass die Kritik am Privileg zum Privileg wird, ist ja, da kommst du nicht raus. Das ist
schon wieder so was Widerliches. Ich bin Philosophie.
Die Aufwärtsspirale.
Ja, echt.
Ätzend.
Ja, die Aufwärtsspirale. Ja,
zum Glück bist du irgendwann überqualifiziert. Dann will dich auch keiner mehr.
Ja, mach einsam.
Obwohl, ja, geht, als pädagogische Fachkraft will man selbst mich jetzt. Der Mangel ist so groß, dann eben so auch so unterneben überqualifiziert, scheißegal, kannst du machen. Ja. Auch ein Privileg. Aber ja, wie treten wir da aus? Ich habe mich das eben auch gefragt, als du so erzählt hast. Ich bin ins Nachdenken gekommen, bei welche Privilegien man überhaupt nutzt und dass es auch eine große Freiheit ist, was davon man lebt und was nicht. Auf welche unserer Privilegien könnten wir vermeintlich gut verzichten. Ich habe mich das gefragt, wenn jetzt jemand sagen würde, so zeig mal, lass mal sehen, mach mal Karten auf, aha, 17 Privilegien, welche 5 gibst du denn her? Ist ja echt die Frage, ne?
Ja, ja, absolut. Und ich meine, das Ding ist, ne, wir haben ja gesagt, es gibt Privilegien, mit denen kommt man zur Welt, ja, weil man in bestimmte Bezüge einfach hineingeboren wird, weil man in bestimmter Art und Weise aussieht, weil ein Körper gut, also frei ist von irgendwelchen, ja, oder weil er gut funktioniert in dieser Gesellschaft. Ich glaube, das ist es eher. Ne? Man könnte auch das zum Beispiel besser regeln.
Er ist praktikabel, man kann ihn gut benutzen. So.
Genau, richtig. Der ist so, ne? Ein guter Raumanzug, mit dem du erstmal gut klarkommst, der dich nicht daran hindert, Dinge zu tun, die du gerne machen möchtest. So. Aber auch da, ne, einfach schon mal zu den, also sich die Zuschreibungen schon mal anzugucken, ne, und auch zu gucken, wo sind die Strukturen. Tut mir leid, ich muss schon wieder Rebekkas Buch zitieren, das Patriarchat der Dinge.
Das ist ja schrecklich, dass du das zitieren
musst. Ja, furchtbar. Ich zitiere es halt so oft, aber weil es tatsächlich mir zum ersten Mal so bewusst geworden ist, wie Raumgestaltung Privilegien auch sichert, ne, und
ja,
das an sowas Also es klingt ja albern, aber dass das an sowas wie einem Bordstein schon sichtbar wird, ne? Also wie viel Raum bekommen Autos, wie viel Raum bekommen Fußgänger, wer kann denn eigentlich diesen Gehweg gut benutzen? Also nicht Menschen mit Kindern, nicht Menschen, die Gehhilfen benutzen, nicht besonders alte, besonders junge Menschen und so weiter und so fort. Also dass sich daran einfach schon sehr viel abbildet. Und das ist ja zum Beispiel, also nee, wir müssen jetzt natürlich nicht zurück zu festgestampften Lehmstraßen für alle und so. Das schaffen wir nicht. Aber schon zu gucken, okay, wie können wir mehr Teilhabe ermöglichen? Wie können wir das unser Umfeld, unsere Umwelt handhabbar machen für einen möglichst großen Teil der Menschen? Also was kann man da tun? Das lohnt sich ja schon, das anzugucken, weil ja meistens, und das ist ja das Interessante, viele Menschen denken ja, wenn sie auf ein Privileg verzichten müssen, ja, dann verlieren sie was. Aber meistens ist es ja so, dass es für die Mehrzahl besser wird.
Ja, ja? Und was dein Beispiel angeht, muss man nur nach Karlsruhe und nach Gent gucken, wo man sich dann entschieden hat, es jetzt anders zu machen. Natürlich mit langer Vorlaufzeit, aber der Verantwortliche in Gent sagte im Interview, ja, am Ende haben wir das an einem Wochenende einfach gemacht. Pöller aufgestellt.
Am Ende in Gent.
Markierungen auf die Straße gemalt und das dann durchgezogen, dass man jetzt nur noch ringförmig außenrum von einem in den anderen Stadtteil mit dem Auto kommt. Und das ist so ätzend umständlich, dass alle das Fahrrad nehmen, weil sie nicht mehr kreuz und quer durch die Innenstadt dürfen.
Wenn sie in der Lage sind, ein Fahrrad zu fahren.
Aber der Mann, ja, klar, du kannst auch den Bus in anderen, nehmen. Ja. Und auch sonst auf jeden Fall halt nicht so der klassische Autoverkehr. Aber der Mann hat auch mehrere Jahre Morddrohungen ausgehalten und sich die Nase blutig geholt in Ratssitzungen und so weiter. Das sieht man dann nicht mehr. Am Ende schreien alle, oh, guck mal nach Gent, wie gut das funktioniert. Der denkt sich jetzt wahrscheinlich auch, ja, Dankeschön.
Vielen Dank für eure Unterstützung vorher.
Ja, genau. Ne, aber das fand ich so, so signifikant. Am Ende reicht dann das eine Wochenende, man macht das und am Ende sagen alle, ist ja super, ach guck mal, war ja gar nicht so toll vorher, ist auch so still hier, voll angenehm und vorher alle so, nein, geht auf gar keinen Fall und haben das Gefühl, dass sie da Gott weiß, was verlieren würden und sicher haben auch einige Menschen Bewegungsfreiheit verloren, da will ich jetzt überhaupt nicht drüber hinweggehen. Aber wie soll man es anders machen? Also alle immer mitzunehmen ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, gerade in dem Beispiel, das du jetzt nennst.
Genau, das ist es. Aber dass wir häufig zu wenig hingucken, also ne, dass wir sehr viel über das Geschrei der verlorenen Privilegien sprechen und berichten auch, aber sehr wenig darüber, was denn eigentlich für alle zu gewinnen wäre. Also wir sind so, bei Privilegien sind wir so, auch vielleicht, weil wir uns so hart erarbeitet haben, ne, sind wir so, wir halten so sehr daran fest.
Na, aus beiden Gründen. Entweder, weil wir sie hart erarbeitet haben oder gerade, weil wir nichts dafür können. Und dann ist ja die Schuldzuweisung auch umso hässlicher, weil man sagt, hä, das wurde mir in die Wiege gelegt, ich werde das gar nicht los. Dann kann das sein, dass ich das umso schlechtere Gewissen habe. Sonst hätte ich ja darauf verzichten können, mir das zu erarbeiten oder ich kann dran arbeiten, es wieder loszuwerden. Aber bestimmte Dinge werde ich nicht los. So wie du sagst, ne, dass du als schön giltst, auch ohne Make-up. Was sollst du denn jetzt? Also ich meine, du kannst dir natürlich Batteriesäure ins Gesicht kippen. Das ist jetzt, ja, aber so zynisch müsste man ja jetzt argumentieren.
Ja. Ja, und selbst dann wäre vielleicht noch irgendwie...
Das merkt man unmittelbar, dass das Blödsinn ist und darum kann es auch niemandem gehen, der dich auf dieses Privileg hinweist, aus meiner Sicht.
Ja, aber ich finde halt interessant, was es mit mir macht, darauf hingewiesen zu werden. Ich finde interessant, dass es in meiner Wahrnehmung keine Rolle gespielt hat und dass ich es sozusagen qua Entscheidung loswerden wollte, weil es eben auch Privilegien gibt, die du dir erarbeiten kannst,
ja, ne?
Indem du zum Beispiel viel Geld verdienst oder so.
Ja.
Und dadurch eben eine Existenz aufbaust, die recht unverbrüchlich ist oder die sehr krisenfest ist oder so. Mhm. Also das kann ja schon, also das sind ja wirklich Privilegien, die kann man sich erarbeiten. Die haben sich viele Menschen auch erarbeitet. Auch sehr hart erarbeitet, ne? Und natürlich ist es dann an der Stelle schwierig zu sagen, ach so, ja, nee, brauchte ich gar nicht. Ich habe jetzt all die Jahre, du willst mir jetzt erzählen, ich habe jetzt all die Jahre darauf hingearbeitet, mir jetzt so einen tollen BMW zu kaufen, damit ich irgendwie den Status habe, den alle haben, ja, oder das, was hier als erstrebenswert gilt. Und jetzt sagst du mir, ich soll das Auto nicht mehr fahren. So, ich habe wirklich viel dafür getan. So, das war jetzt irgendwie nicht einfach. Und das ist, ich glaube schon, dass das krass ist, wenn man diesen, also wenn man so viel da rein investiert hat und wenn man auch sich darüber definiert. Und das haben wir ja auch, ne? Also wir haben ja schon Menschen, die
Das
sich über
stimmt.
diese Privilegien auch definieren an der Stelle. Und dann wird es, glaube ich, auch noch mal sehr hart. Und das Interessante finde ich, dass die aber das nicht als Privileg sehen. Also, dass sie dieses Privileg nicht bewusst haben, weil sie es sozusagen schon so in ihre Identität einverleibt haben. Kann man das so sagen?
Ja, es wird dann zum Habitus, ne? Das ist ja genau das Ziel, dass man ein privilegierteres Leben führt und den Habitus sozusagen damit verändert, dass das eben in die eigene Leiblichkeit mit eingeschrieben wird und als Normalisierung unbewusst wird. Das ist ja der Punkt. Also vieles von dem, was wir erlernt haben von früher oder mitgegeben bekommen haben, ist ja hoch unbewusst. Ich glaube, dass es eben lohnt, auch da nochmal radikal die Alse zu variieren. Ich habe so einen Artikel gelesen, über alleinerziehend sein. Und der heißt Makel, Mühsal, Privileg. Und dann denkt man ja erstmal, wie? Makel und Mühsal ist jetzt aber nicht dasselbe wie Privileg. Ja, man kann es aber auch mit der Brille angucken. Wenn ich eine alleinerziehende Person sehe, kann ich das als Makel werten. Ich kann die Mühsal dahinter sehen oder ich kann sagen, geil, muss ich mit niemandem abstimmen. Also das ist jetzt natürlich nur im Rahmen möglich. Ich kann jetzt nicht aus, wie ist das? Aus Scheiße kann man keine Bonbons machen. Man kann jetzt nicht aus was, was wirklich als schlimm erlebt wird, sagen, doch, ist doch aber eigentlich ein Privileg. Aber ich glaube, es lohnt schon zu gucken, welche Anteile davon gut lebbar sind und welche nur aufgrund negativer Zuschreibungen von außen auch als negativ erlebt werden. Weil es kann ja durchaus sein, dass man manche Dinge eigentlich gar nicht so schlimm findet, die die anderen schlimm finden oder umgekehrt, dass man was gar nicht so schön findet, nur weil andere das schön finden. Vielleicht stehe ich gar nicht wirklich auf den BMW, sondern habe nur das Gefühl, das wäre meine Eintrittskarte zur Zugehörigkeit. Aber das ginge
Was
vielleicht
meistens
auch
nicht
anders.
funktioniert, ja.
Ja, weil dann sofort wieder die Abgrenzungen einsetzen. Wenn der Pöbel das alles besitzt, dann will ja die Upper Class das nicht mehr haben. Dann fährt die Upper Class halt das scheiß Lastenrad. Ist ja so. Also, ja,
Ja, und parkt
dieser
damit die Gehwege zu. Und da sind wir schon wieder. Weißt du, da haben wir das nächste Problem.
Parkraum.
Ja, nein, aber was? Ah, jetzt, ich hatte gerade noch so einen Gedanken dazu, zu dem, was du davor gesagt hast.
Zu
Jetzt ist er mir
Makel
wieder.
und Privileg.
Ja, genau. Und zwar das Alleinerziehende. Also es gibt ja eine Anzahl von Frauen, die sich auch aktiv dazu entscheiden, weil sie sagen, ne, ich will jetzt mein Leben, also ich will nicht warten mit dem Kinderkriegen, bis ich den Partner gefunden habe, mit dem ich es machen möchte, sondern ich möchte jetzt ein Kind, weil ich jetzt in dem Alter bin, wo ich mir das leisten kann, wo das geht, weil ich irgendwie eine gewisse Sicherheit durch einen festen Job habe und so weiter. Und ich möchte das jetzt und ich habe auch Unterstützung durch meine Familie. Das ist ja auch ein Faktor, der für so eine Entscheidung, ne, pro oder contra fällt. Und dann ist es natürlich kein Makel, sondern ein Privileg, das entscheiden zu können, zu dürfen,
Ja,
das
klar.
umsetzen zu können. Also so eine Lebensentscheidung kann natürlich auch ein Privileg sein. So.
Es kann auch ein totales Privileg sein, auf Kinder verzichten zu können, einfach weil das
Absolut, ja klar.
medizinisch möglich ist oder weil man sagt, mir ist Nachhaltigkeit zu wichtig und wir verbrauchen hier alle viel zu viel. Das Argument gibt es ja auch. Ich kriege kein Kind, damit es die Welt nicht kaputt macht. Das kommt wirklich auf die Brille an, mit der man drauf guckt, glaube
Heißt
ich.
es, nee, das ist aber nicht Antinatalismus, das ist noch was anderes, ne?
Das ist noch mal anders, das ist noch mal radikaler. Da möchte man am liebsten auch selber nicht geboren sein.
Ach ja,
Also.
stimmt. Aber das ist auch schwierig. Das ist auch ein Privileg, aus dem wir nicht rauskommen.
Ja, Privileg. Die
Ja,
einen
ja,
sagen
ja,
so,
ja,
die anderen
ja,
sagen so.
ja. Privileg, Makel. Ach ja, wer
Schöne
weiß das
Grüße
schon
an
so
die
genau?
ExistenzialistInnen unter uns, von denen ich weiß.
Ja, aber das ist ja schon schwierig an der Stelle, finde ich. Je nachdem, es ist eine Frage der Betrachtung. Was anderes, was in diesem Privileg noch mitschwingt, und dann mache ich auch Schluss. Aber es ist mir oder ich finde das interessant, das so anzugucken, ist nämlich Demut und Dankbarkeit. Also entweder wird dir das so, also empfindest du das als Vorwurf? Und du sollst dann Demut und Dankbarkeit zeigen. Also du empfindest das so als Druck, dass man von dir jetzt erwartet, weil du privilegiert bist,
Dankbarkeitsreflex.
sollst du dir darüber bewusst sein und gefälligst bitte dann eben Dank. Das hatten wir eben mit diesen, ne, wenn du
Gib
Depression
das schöne
hast.
Händchen.
Genau. So. Aber bei mir ist es mittlerweile tatsächlich so, dass ich dann immer denke, ah, danke, dass du mich daran erinnerst, weil ja, das ist was gut, also für mich ist das was Gutes und ich kann das auch als gut empfinden und bin jetzt aber schon nicht mehr sicher, ob ich an
wie
der
privilegiert,
Stelle,
dass du das so sehen kannst.
Ja, genau. Ja. Das sowieso. Das ist mir dann auch gleichzeitig, es ist so furchtbar, wie viele Dinge einem gleichzeitig bewusst sein können und man dann so denkt so, ja, aber was mache ich denn jetzt mit der ganzen Scheiße?
Ja.
So.
Los. Nein, aber,
nee, aber dass ich wirklich versuche, um im Gespräch und in der Kommunikation bleiben zu können, zu sagen, ich sehe das nicht als Vorwurf, sondern als Hinweis und das stimmt. An der Stelle kann, also ne, zu sagen, ja, das stimmt, damit kann, dann, das stimmt, dass du das beobachtest und so. Und es ist aber okay. Also ich kann es ja eh nicht ändern und deswegen ist es okay und vielleicht für mich sogar ein Hinweis, das nochmal bewusst zu haben, zu sagen, das stimmt und eigentlich kann ich dafür dankbar sein, in Abwesenheit von eben Depressionen und Ähnlichem. Ne? Also es gibt bestimmt Bezüge, wo das nicht möglich ist, weil man an ganz andere Probleme hat und das dann eben nicht so sehen kann oder auch das Gefühl hat, ja, das mag ja sein, dass du das so wahrnimmst, aber in vielen anderen Sachen geht's mir einfach gerade nicht gut und das so gegeneinander aufgewertet wird. Aber ich weiß auch nicht, warum oder womit das angefangen hat, aber es macht mich selbstzufriedener, mir das nicht als Vorwurf wahrzunehmen, sondern nur als Hinweis darauf, etwas bewusst zu haben, darüber zu reflektieren und in diesem Bewusstsein dann anders zu sprechen, anders zu entscheiden oder auch Raum zu machen für eine andere Person,
ja,
die mir,
glaube,
was mitteilen möchte.
Das genau ist nämlich der Punkt, auf den ich abgehoben hätte. Das eine ist ja in Demut und Dankbarkeit ein Geschenk annehmen. Das ist schon ein relativ guter Stil, finde ich, zu wissen, das ist ein Geschenk. Ich habe nicht danach gefragt, ich habe das bekommen. So. Aber was viel schlimmer ist, als sich dieses Geschenkcharakters nicht bewusst zu sein, was sein kann, wäre für mich, wenn man nach der Bewusstheit, also wenn man drauf geschubst wurde, nicht daraus schließt, dass man sich jetzt um die anderen zu kümmern habe. Weil ich, klar, kann in Demut und Dankbarkeit annehmen, dann bin ich sehr saturiert und sehr froh. Aber warum wenden wir den Blick auf die vielen Privilegierten? Weil es die gibt, die diese Privilegien nicht genießen. Dann lass uns bitte die in den Blick nehmen. Lass uns angucken, wo das nicht gut funktioniert, wo das ungleich verteilt ist, wo wir Zugangswege öffnen könnten oder Weltsichten wahrnehmen können, die wir sonst nicht wahrnehmen können, wenn wir nur in unserer Privileg-Bubble hängen. Und dann, finde ich, kann daraus eigentlich nicht der gleiche Vorwurf gemacht werden, zumindest keiner, der mich in der Weise angeht, wenn ich gleichzeitig darum bemüht bin, das bewusst zu haben und anderen, wo es denn geht, irgendwie Wege zu eröffnen oder zumindest sie nicht zu verschließen, da ist dann mehr getan, als wenn ich nur um mich kreise und meine Privilegien als das annehme, was sie eben sind.
Nee, es ist vielleicht einfach nur der Hinweis, mal zuzuhören. Also ich glaube noch nicht mal, dass man unbedingt sofort was machen muss oder so, aber zumindest
es macht halt was mit einem, glaube ich, wenn man richtig zuhört.
Genau, dass man einfach sagt, okay, wo siehst du denn hier ein Privileg und was macht das mit dir? Ja, also nicht bei sich zu sein, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt so, kann ich mit umgehen, sondern zu sagen, was macht das mit dir? Warum findest du das so schlimm oder warum setzt sich das unter Druck oder wo hast du das Gefühl, kommst, dass du nicht weiterkommst oder das Privileg dir nicht zugute kommen kann oder so. Mhm. Und in der Form das Gespräch zu suchen, das ist natürlich nie schön, wenn das so als Vorwurf daherkommt, logischerweise. Es kommt aber oft auch nicht als Vorwurf daher und wird trotzdem als einer gesehen. Und ich glaube, mein Bedürfnis an der Stelle ist einfach nur, die Perspektive zu öffnen dafür, dass es nicht nur um den Vorwurf geht, sondern dass es immer auch um die Selbstaussage geht und um den Wunsch, gesehen zu werden auf der anderen Seite und um den Wunsch, dass man da zuhört, dass man da hinschaut und das einfach feststellt oder auch einfach sagt, also auch das einfach zugibt. Ne? Also manchmal liegt es ja, ist es nur die Anerkennung, also zu sagen, ja, du hast recht. Es ist, manche Dinge, finde ich, lassen sich recht gut lösen, indem man sie anerkennt, indem man sagt, ja, das ist so und es tut mir leid, dass es dir nicht in ähnlicher Form zuteil wird. So, also nicht dieses von oben herab, oh, es tut mir jetzt aber leid, so, ne, sondern
du bist aber zornig.
Nee, sondern also tatsächlich ernsthaftes Mitgefühl zu haben und zu sagen, okay, Und ich meine, wenn man dann noch dazu kommt zu sagen, wie kann ich dir irgendwie eine Tür öffnen oder was, ne, was brauchst du denn? Das ist jetzt extrem weiter Weg in der Regel.
Das ist total verloben herab, das will dann auch keiner mehr. Aber
nein, nee, aber es kann ja sein, dass man was anzubieten hat. Und ja, sei es irgendwie ein Rat, eine Adresse, whatever. Es geht ja jetzt auch nicht mal darum, dass man das Leben der anderen Person regelt und dann total übergriffig so eine Heldennummer fährt. Aber es
ist ja, ich sehe dich gerade mit so einem Umhang und so einer Brille.
Du meinst so mit dieser Brille, mit der ich auf dem Fahrrad
super
immer
Privilegien-Woman verteilt ihre Bonuskarten in Nippes. Voll geil. Ich habe eben gedacht, fand ich aber auch ganz schön. Also ich finde das sehr plausibel und legitim, was du sagst. Ich denke in solchen Situationen, guck mal, den Vorwurf musste ich mir schon mal nicht selber machen. Den hat mir jemand anders gemacht. Ist auch ein Geschenk. Ich mache mir ja so viele Selbstvorwürfe. Dann ist das schon mal einer, den ich mir gar nicht machen musste. Ist doch schon mal was.
Ja, aber genau diese Selbst, ich finde das wirklich schwierig. Also ich finde, dass dieses Bewusstsein von Privilegien, das kann einen schon echt auch zerknirscht machen.
Ja,
weil man sie eben so schlecht teilen kann, weil man sie eben so schlecht veräußern kann, weil man auf vieles nicht einfach sagen kann, ja, nee, dann verzichte ich darauf.
Oder aber bei manchen Sachen gelingt es ja auch gut, sie auf Basis dessen zu verteilen. Also gerade dieses Resilienz-Ding, wenn man das einmal hat, dann spread the love. Das funktioniert ja. Man kann ja dann ganz viel davon weitergeben, weil man das hat und andere können das nicht, weil sie das nicht haben. Und das ist voll gemein. Aber wenn ich dann schon was zu verteilen habe, dann möge das doch auch angenommen werden von denjenigen, die es haben wollen.
Also ich fände es ja schön, wenn der vermeintliche Vorwurf zum mehr aufeinander gucken führen würde.
Bei dir ist das ja so.
Ja, nö, weiß ich nicht, ob ich das immer so hinkriege. Also ich kriege Dinge sehr gut hin, wenn ich sie bei anderen sehe.
Ja.
Aber wenn ich in der Situation bin, dann hat das auch sehr viel damit zu tun, wie begegnet mir die andere Person. Also ne, dank ADHS bin ich ja da auch sehr, kriege ich ja sehr viele Informationen gleichzeitig, weil ich das ja nicht filtern kann und ich kann dann nicht entscheiden, naja, ich nehme das jetzt mal nicht als Vorwurf, sondern das kann ich im Lesen sehr gut. Aber wenn die Person im Raum ist und sehr viele andere Signale mitsendet, dann bin ich da so schnell überfordert und dann kann ich das häufig nicht so gut. Deswegen kommuniziere ich ja unglaublich.
Habe ich gar kein Verständnis.
Ja, deswegen kommuniziere ich so unglaublich gerne schreibend, weil ich dann eben das nochmal reflektieren kann und dann auch wirklich mich konzentrieren kann auf das, was die Person mir eigentlich mitteilen möchte und manchmal auch so nochmal durchatmen kann und so. Also, ja.
Mit mir ist man gut beraten, wenn man diesen Subtext gerne weglässt. In der direkten Kommunikation hat man auch die Chance, eine Antwort zu bekommen, die dem, was gesagt wurde, adäquat ist. Wenn ich erst lesen muss, was vielleicht eigentlich gesagt wurde, das ist sehr schwer. Also ich finde überhaupt, das ist so eine daseinshermeneutische Aufgabe, die sehr schwer ist. Ich finde das respektabel, wie du das machst. Ich kriege das ja auch immer wieder mit, auch wie viel Entgegenkommen daraus anderen Personen erwächst. Da bin ich häufig schlecht drin. Das ist nicht mein Privileg, das besonders gut zu können, aber ich arbeite dran.
Ja, ich kann es ja auch nicht, wie gesagt, ich kann es nicht bei allen, ich kann es nicht jeden Tag und so, ne? Also das ist auch eine Übung, die ich mir selber auferlegt habe.
Kommen wir neben Hausaufgaben mit aus diesem Podcast.
Ja, nein, also tatsächlich, und auch das, ne, Privileg, aber es sorgt natürlich für eine größere Seelenruhe an der Stelle. Ich finde, das klingt jetzt so pathetisch, aber es ist tatsächlich so, dass ich damit ein bisschen ruhiger sein kann, weil ich kann mich daran nicht abarbeiten. Das geht nicht. So. Ne?
Und ja, das haben wir ja nun erwiesen, dass das unmöglich ist, aus der Spirale auszusteigen, gelingt ohnehin nicht, dann müssen wir was anderes damit tun.
Genau,
ja.
Und deswegen muss ich es wenden und das ist dann einfach jetzt mein Versuch, das zu wenden und etwas damit zu machen, wenn es nun mal schon so unlösbar ist. Weil
nenn die Folge bitte wenden. Das würde auch zu dem Verkehrsbeispiel passen.
Privilegienquartett bitte wenden.
Ja, genau.
Vielleicht sind die Karten vom Privilegienquartett beidseitig beschrieben. Wer weiß
möglich.
Das
schon. Ja. Das ist alles ein super Trumpf.
Ja. Nee, aber das ist so, Das ist nur mein Versuch, damit umzugehen. Und wie gesagt, es mag Leute gehen, die dann auch schon wieder sagen, das ist privilegiert und ich kann da nicht aussteigen. Ja, es ist ein scheiß Teufelskreis. Aber das, ich dachte am Anfang, als du das gesagt hast, dachte ich nur so, ja, da kann man auch wieder nur aufhören zu existieren. Das ist ja jetzt auch keine Lösung.
Ja, und selbst das, dass man das selber entscheiden kann, ist noch ein Privileg. Ja.
Ja, Rita.
Entschuldigung. Ein erneuter Gruß an die ExistenzialistInnen im Raum. Wir machen jetzt Schluss, oder?
Ja,
Besser ist es.
Rita hat vor das Exit nochmal, weißt du, so ein richtiges, so eine
Also,
schöne,
einmal
eine
noch das schwarze
Ohrfeige.
Loch
Lex, zack.
aufzeigen,
Oh.
nimm den noch mit.
Mit
Genau.
einem Arschtritt verabschiedet.
So,
Vielen Dank.
bitteschön. Das ist mein Geschenk an euch.
Nee, dein
Esst
Geschenk
doch,
ist jetzt
was
ein
ihr wollt.
Fazit zur Folge.
Ach ja, richtig, das Fazit. Puh, also ich glaube, wir haben vor allen Dingen über den Phänomenreichtum gesprochen und sind ausgegangen von einer Unterscheidung von Privilegien, die erarbeitet sind und Privilegien, die das eben nicht sind. Und haben daraus gefolgert, dass gerade daher vielleicht die Schärfe in der Diskussion kommt, dass da viel Zuschreibungen passieren und Menschen sich falsch adressiert oder ja, mit falschen Vorwürfen konfrontiert sehen. Dann haben wir uns diesen Phänomenreichtum ein Stück auch angeguckt, natürlich zu wenig, aber wir haben, glaube ich, über Klasse, Geschlecht, arbeitsteilige Gesellschaft, die Privilegien, die aus dem Äußeren resultieren und so weiter gesprochen und ein paar Beispiele genannt und sind, so glaube ich, bei der Spirale gelandet, dass wir sagen, auch die Kritik am Privileg wird zum Privileg, da können wir nicht aussteigen. Deswegen ist es nicht so sinnvoll zu fragen, wie verzichten wir jetzt auf unsere Privilegiertheit, sondern die Konsequenz wäre eher, wie finden wir einen guten anderen Umgang mit unserer Privilegiertheit? Ja, entweder indem wir am Abbau von Hürden arbeiten oder und, muss man sagen, slash oder und die eigenen Privilegien bewusst macht und ins Gespräch bringt. Das war, glaube ich, vor allen Dingen dein Plädoyer und dabei eben auch die Botschaften des anderen tatsächlich zu hören, die über den Vorwurf hinausgehen. Und dann wäre wahrscheinlich schon etwas getan, immerhin.
Ja, das hoffe ich zumindest, dass dann schon etwas getan wäre oder wir vielleicht einfach einen anderen Umgang damit finden oder üben können oder was auch immer. Also einfach mal auch das variieren, wie man sich eigentlich dazu verhält, zu seinen eigenen Erkenntnissen. Und du hast ja auch noch Literatur für die
Ja,
privilegierte
genau.
Reflexion.
Haha, um den Phänomenreichtum noch etwas zu weiten, kann man zum Beispiel Hans Blumenberg lesen, Die nackte Wahrheit. Da geht es auch darum zu schauen, wie wir verstärkt seit der Aufklärung drauf gucken, wie das Privileg vom unbedingten Besitz der Wahrheit demokratisiert wurde. Also, früher hatten Menschen die Wahrheit in Besitz. Das ist jetzt nicht mehr so. Dieses Privileg ist offensichtlich demokratisiert worden. Das finde ich total interessant. Da konnten wir jetzt gar nicht noch weiter drüber sprechen, aber ich finde, dass das erhellend sein kann.
Nee, aber wenn man noch mal über Fake News und
Ja.
Informationsgesellschaft sprechen, dann
Ja.
können wir das noch mal auspacken.
Ja, genau. Oder lieber nicht, sonst wird man so traurig. Dann hatte ich Sabine Hering zitiert mit Makel, Mühsal, Privileg, eine 100-jährige Geschichte des Alleinerziehens. Von Gerhard Lenski ist eine soziologische Sicht auf das Thema Macht und Privileg, eine Theorie der sozialen Schichtung, der eben auf die Urgründe guckt, woraus das Privileg erwächst und nicht so sehr auf die Privilegien selber, weil das so ein gewisser Allgemeinplatz ist, dass Privilegien Gesellschaft strukturieren. Der guckt sich also eher an, wie das von der Agrargesellschaft bis zur Industriegesellschaft so gelaufen ist. Dann gibt es einen sehr schönen Artikel aus dem Missy Magazine von 2017 von Nadia Sheh HD. Der heißt nur, hä, was heißt denn Privilegien?
Oh, die ist super. Die kenne ich auf, was heißt, die kenne ich, aber der folge ich auf Instagram. Die kann ich dann taggen.
Die ist eine, die zum Beispiel sehr auf der Argumentationsschiene läuft. Das sind unverdiente Vorteile, die eine Person genießt. Also da geht es weniger um diese erarbeiteten Sachen. Kann man sich ja mal anschauen. Dann hatte ich Peggy McIntosh zitiert mit dem White Privilege, Unpacking the Invisible Knapsack. So, wenn wir den Rucksack mal auspacken und gucken, was da so alles drin ist, werden wir feststellen, dass sehr viel übersehen ist an dem, was wir Privileg nennen. Von meinem freundlichen ehemaligen Kollegen André Schütte gibt es einen Aufsatz, der ist auch online abrufbar, der heißt Verwoben und ambivalent. das Verhältnis von Bildung und Konsum in der Kultur der Moderne. Da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen, auf was wir so verzichten und was halt so nicht. Und ein grundlegendes Ding, um über diesen Schuldzusammenhang des Privilegs zu sprechen, ist Theodor W. Adornos Theorie der Halbbildung. Das war's.
Das ist wirklich sehr spannend und ich habe jetzt das Gefühl, scheiße, wann lese ich das alles? Wie immer.
Morgen.
Nee, weil mir immer, ich das Problem ist, ich müsste, also ich lese ja eh schon so viel, ich habe festgestellt, ich lese wirklich sehr viel, weil ich ja immer in diese Rabbit Holes abtauche. Also ich verschwinde ja, ich habe so ein...
Das passt ja zu Ostern, wie süß du bist.
Oh Gott, hast du gesagt, ich bin süß? Lass das.
Voll. Ja, aber da habe ich letztens auch ein süß ist ein schöner Essay, den ich gerade gelesen habe. Darf man nicht, hast recht. Aber irgendwie schon, komm. Wenn auch große, starke Cis-Typen süß sein dürfen, dürfen wir auch süß sein.
Du darfst das, alle anderen lassen das bitte.
Aber auch nur, weil ich das Essay gelesen habe.
Richtig, genau. Okay. So. Wo war ich? Jetzt bin ich wieder voll raus. Achso, dass ich immer diese Rabbit Holes abstürze und deswegen sehr viel mehr lese, als ich eigentlich müsste. Aber ich komme halt da nicht raus, weil ich will das dann auch genau wissen und dann grabe ich halt. Das ist halt ein Problem, dann kann man viele andere Sachen nicht lesen. Da müsste ich vielleicht mal an mir arbeiten. So, genau. Aber wenn ihr uns jetzt aufmerksam zugehört habt und was anmerken möchtet zu dieser Folge, dann könnt ihr uns erreichen unter www.wasdenkstudenn.de. Da könnt ihr die Folge kommentieren, wenn ihr möchtet. Ich moderiere das, ich sag's gleich. Ihr findet uns auf Mastodon unter wasdenkstudenn@podcasts.social. Ihr habt wahrscheinlich auch Mailadressen, aber vor allen Dingen haben wir Mailadressen. Rita@wasdenkstudenn.de oder Nora@wasdenkstudenn.de. Wir sind nicht schnell im Antworten, aber wir antworten. Darauf kann man sich verlassen. Wann das kommt, we don't know. Wir sind gerade alle bisschen fusselig unterwegs. Gerade.
Ach, die 832 ungelesen.
Genau. Also gerade seit den letzten 3 Jahren.
Ja, genau. Ach, was sage ich 3?
Genau. Und ansonsten werden wir jetzt irgendwann demnächst privilegiert dieses Dings hier. Süß Ostern. Genau, das werden wir begehen. In der einen oder anderen Form. Mhm. Also ich auch.
Frühlingsanfang oder?
Ja, ich hoffe auf dieses Frühlingsanfang-Ding. Also so, ich hätte jetzt mal langsam Bock auf so sonnige Wärme. Also nicht, dass ich der Natur das nicht gönnen würde mit dem Regen und so, dass es gut geht für diese Böden. Aber ich bräuchte jetzt mal Vitamin D, bitte. Also
wir haben es gehört.
Ja. Sorry, ich wollte es auch nur nochmal ausgeführt haben.
Ich denke, wir sollten daran arbeiten.
An der Sonne? Weiß nicht.
Ich bringe die dir dann, falls ich sie finde.
Ich sehe schon zu Ostern ein Paket mit Vitamin D-Tablettchen von Rita.
Oh, so eine UV-Lampe.
Genau. So, also macht doch mit Vitamin D, was ihr wollt. Ich würde sagen, wir hören uns in einem Monat wieder, ne?
Genau.
Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.